Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Republika. Das Netz geht auf große Klassenfahrt.
Reconquer. Die Bundeswehr erschafft einen Shitstorm gegen die Netzkonferenz.
Requalität. Wie Filterblasen platzen.
Reinvent. Wir erschaffen einen neuen öffentlich-rechtlichen Sender.
Also das sind vielleicht unsere Themen. Ja, vielleicht auch nicht. Aber egal, das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der verteidigungspolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Sie kritisiert die Republika-Organisatoren für ihre Entscheidung, der Bundeswehr einen Präsentationsstand und das Tragen von Uniformen auf der Digitalkonferenz zu verbieten. Die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende twitterte dazu, Zitat, Toleranz hört nicht am eigenen Horizont auf. Und weiter, mit ihrem Verhalten und ihren Rechtfertigungen entlarven die Republikamacher das Motto ihrer Veranstaltung als Lippenbekenntnis. Filterblasen lässt man in diesen Kreisen nur platzen, wenn man dabei schön unter sich bleibt. Plopp.
Die zweite Meinung.
Ploppt heute von Herrn Pähler auf.
Aber sowas von. Ich finde es auf jeden Fall echt bezeichnend. Da fordert Marie-Agnes Strack-Zimmermann vehement ja Toleranz ein und wirft den Republika-Organisatoren ideologische Verklärtheit vor. Macht selber aber genau das, indem sie nämlich reflex- und klischeehaft genau so reagiert, wie man es eben von einer ja rechts der Mitte stehenden bürgerlichen Politikerin erwarten würde. Und da ist sie auch nicht die Einzige, die es bei dieser Bundeswehr-Republika-Diskussion leider nicht schafft, ihre Vorurteile hinter sich zu lassen. Noch so ein Fall ist Weltchefredakteur Ulf Poschert, der sich ja regelrecht schockiert gibt in einem Kommentar, weil er die Republikamacher für engstirnig hält und ihnen Desinteresse an der Wirklichkeit vorwirft, in der eben bürgerliche Freiheiten auch im Netz im Zweifel militärisch verteidigt werden müssten. Zur Wirklichkeit unserer bürgerlich-freiheitlichen Welt gehört, so habe ich es jedenfalls gelernt, aber eben auch, dass es Meinungen gibt, die nicht die eigene sind. Klar, dem würde jetzt weder Strack-Zimmermann noch Poschert widersprechen, aber warum reagieren dann beide so? Gewiss nicht, weil sie an einer ernsthaften Diskussion interessiert sind, sondern nur, glaube ich, aus einem einzigen Grund, weil sie ihrer eigenen Filterblase gefallen wollen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das blasenfreie Medienmagazin und damit ganz anders als die diesjährige Republika in Berlin, die stattfindet. Seit gestern ist die Digitalkonferenz dort am Start und warum? Blasen, warum Seifenblasen? Überall sind die auf der Republika, habe ich mir sagen lassen.
So schön.
So schön, oder?
So leicht und so wie die Stimmung im Netz derzeit ist. Nicht.
Ja, naja, ich wollte gerade sagen, da kann man natürlich sagen, Stimmung im Netz, ist die so seifenblasig leicht? Ich denke da nur mal an die ganzen Debatten, die wir geführt haben in den letzten Monaten und Jahren, die Datenskandale und rassistische Parallelgesellschaften, alles Themen, die, glaube ich, nicht so leicht daherkommen. Aber das können wir ja noch so ein bisschen vertiefen in dieser Sendung. Aber warum überhaupt die Seifenblasen? Die Macher der Republika haben gesagt, das Motto dies Jahr heißt Pop und visualisieren sie quasi durch die Seifenblasen, denn die Idee dahinter, sie wollen Filterblasen zum Platzen bringen und ja im wahrsten Sinne des Wortes populär werden, die Digitalisierung soll also Mainstream werden und wenn man so ein bisschen auf die Teilnehmerzahlen schaut, könnte das vielleicht ja fast schon klappen, ne? 10.000 Teilnehmer sind es glaube ich ungefähr, 300 Programmpunkte, 20 Bühnen, 48% ist der Frauenanteil, da kann ich schon mal vorwegnehmen, der ist bei uns heute etwas niedriger, aber nur etwas, aber das ist so mal das Setting, glaube ich, oder? Daniel, habe ich das ganz gut beschrieben?
Ja, also dass tatsächlich auf den ganzen Podien aber jede zweite eine Frau ist da. Das ist schon eine Sache, die sich die Republika seit Jahren auf die Fahnen schreibt. Aber ich glaube auch innerhalb der Besucherschaft ist der Frauenanteil in diesem Jahr auch nochmal deutlich höher gewesen als in den vergangenen Jahren.
Also was ja auf jeden Fall in diesem Medienmagazin, glaube ich, was wir geschafft haben, ist, wir haben auf jeden Fall mehr Leute auf die Republika gebracht, als die Bundeswehr das geschafft hat. Also wir haben ja eine kleine Anspielung, quasi fast eine ganze Kompanie von Kollegen dorthin geschickt, die heute Abend für uns von der Republika berichten werden. Einer davon bist du.
Ja.
Auch die anderen beiden Namen sind hier durchaus gut bekannt in dieser Sendung. Dennis Horn und Vera Linz. Ich weiß gar nicht, hört ihr mich jetzt auch schon? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ich schon.
Ah, Vera
Dennis
ist auf jeden Fall
Hallo sagen.
Ich tue so, als würde ich dich hören.
Alles klar. Ja, ich grüße euch alle. Ihr seid jetzt ja gerade alle nicht mehr auf der Republika, sondern quasi von dort in unser Deutschlandfunk Nova Studio ins Funkhaus Berlin gefahren, um jetzt hier heute Abend dabei zu sein. Und jeder von euch hat, glaube ich, so das eigene Republika-Päckchen gepackt für heute Abend, richtig?
Ja, zum Beispiel Dennis möchte heute der Filterblasenbeauftragte sein.
Okay.
Okay. Sehr gerne.
Ja. Möchtest du jede Filterblase, die wir thematisieren, zählen oder willst du sie platzen lassen?
Oder lässt sie alle platzen, oder? Was hast du dir vorgenommen?
Ja, und ich erschaffe dafür was Neues.
Okay. Aber lass uns doch tatsächlich anfangen, glaube ich, mit einem Highlight, kann man sagen. Chelsea Manning war gestern Mittag auf der Republika. Dort wurde sie ja befragt von zwei Moderatorinnen, von Theresa Züger und Geraldine de Bastion. Und Vera, du hast einen der sehr begehrten Plätze da im Auditorium tatsächlich bekommen und warst dabei.
Ganz genau, das war tatsächlich gar nicht so einfach, denn der Saal, also Stage 1, der Saal drum ist riesig und der war voll und war schon vor dem Auftritt von Manning, stand der schon unter Hochspannung. Und es war schon ein sehr emotionaler Moment, muss ich sagen. Also auch für viele, glaube ich. Neben mir saß zum Beispiel eine Frau, eine Journalistin, die erzählte ihrem Hintermann, der hinter mir saß, dass sie Manning das letzte Mal beim Prozess in den USA erlebt hatte und sie nun unbedingt hier wiedersehen wollte. Oder Holger Stark vom Investigativressort der Zeit twitterte, das sei jetzt der Moment, Chelsea Manning Danke zu sagen für das, was sie getan hat, für den investigativen Journalismus. Insofern, Mannings Auftritt war schon ein bewegender Moment und hatte einen sehr starken Symbolcharakter, finde ich.
Und mit welcher politischen Botschaft ist Manning nach Berlin gekommen?
Naja, also ihr Thema war die Rolle von künstlicher Intelligenz und von Algorithmen. Also, dass die niemals neutral sind, sondern immer von Interessen geleitet eingesetzt werden. Und dass sie sehr gefährlich werden können, weil sie in großen Datenmengen Muster erkennen, Nutzerprofile erstellen und auch dann eigenständig Entscheidungen treffen können. Sie selbst sagt, sie habe im Irakkrieg erlebt, dass Berechnungen über Leben und Tod entscheiden können. Und es sagt, es sei eine moralische und ethische Entscheidung, dagegen etwas zu tun. Und dabei hat sie dann auch an die Entwickler digitaler Technologien appelliert.
The problems can most effectively be solved by the developers at the development stage. So we have to change our developer culture. Technologists no longer can just say, we bring you tools, here they are, now society figure out how to use them. It's a cultural change that needs to happen. And that happens with each and every one of us. Each and every one of us has the ability to do something about what we see and what is within our zone of control.
Ja, und das war etwas, das sie immer wieder wiederholt hat. Also die Verantwortung des Einzelnen und auch mit ihrer Forderung nach einem kulturellen Wandel ist sie nicht die erste, muss man sagen. Aber aus ihrem Mund hat das schon nochmal ein besonderes Gewicht.
Gab es denn darüber hinaus auch was Neues, also irgendwie noch einen neuen Blickwinkel, einen Vorschlag, den sie eingebracht hat?
Man muss ehrlicherweise sagen, nein, das nicht. Das kann man vielleicht so als kleinen Makel festhalten, dass sie doch recht im Wagen blieb. Also berechtigte Forderungen nach einem Kulturwandel, ja. Aber die Frage, wie, wurde nicht wirklich thematisiert oder nicht konkreter thematisiert. Und ein Thema wäre sicher auch gewesen, die Situation von Whistleblowern in den USA. Man darf ja nicht vergessen, dass Manning nur aufgrund eines Gnadenaktes von Obama freigekommen ist. Und die Gesetze sind ja unter Obama eigentlich nochmal verschärft worden. Und da hätte man sicherlich noch ein bisschen konkreter und, finde ich, auch ein bisschen politischer werden können.
Jetzt ist die Geschichte von Chelsea Manning ja hochdramatisch. Für viele ist sie, das hat man, glaube ich, dann auch in dem vollen Auditorium über Stage 1 gemerkt, eine Heldin. Und man will jetzt ja irgendwie eigentlich auch wissen, wie es ihr geht, ne? Und wie sie die Zeit auch im Gefängnis erlebt hat und dann auch die Zeit nach der Haftentlassung. Hat sie darüber auch gesprochen?
Hat sie auch. Und das war tatsächlich, das wollten viele wissen, so diesen menschlichen Aspekt, ne? Wie geht's ihr? Und sie wurde auch dazu befragt. Sie sagte, dass sie im Moment noch mit der Situation zu kämpfen hat, dass sie noch im Recovering-Prozess ist. Dazu kommt ja, dass sie sich auch in einer Geschlechtsumwandlung befindet. Das ist eben nochmal eine persönliche Herausforderung, hat sie auch gesagt, dass sie da nach Vorbildern sucht, an denen sie sich orientieren kann. Und dann, das fand ich ganz interessant, wurde sie auch gefragt, wie der Moment war, als sie erfahren hat, dass sie freigelassen wird und als diese Nachricht von der Begnadigung durch Obama kam.
First, I didn't believe it. When you're in prison for 7 years with a 35-year sentence handed down, within yourself, you have to accept that and you have to learn how to adapt to that. I really came to peace with the fact that this was going to happen. And so to have my life changed all of a sudden, even in a good way, was very difficult. I had lost my sense of what the world was like in a very real way. I've spent most of my adult life in prison. Most of the things that a 30-year-old would know just by living life normally, I never got the chance to see or do or feel.
Ja, und sie hat auch ein Buch angekündigt, an dem schreibt sie gerade, das soll eben sehr persönlich werden, wo es dann eben nochmal Einsichten geben wird. Ich wollte nur ganz kurze Geschichte noch zum Ende erzählen. Sie wurde dann auch von einem Publikum, man durfte Fragen stellen, wurde sie eben auch gefragt, dass man sie als Vorbild sieht und was sie jetzt Menschen raten würde, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie sich verhalten sollen. Und da sagte sie dann so, und das fand ich eigentlich ganz toll, hey Leute, guckt doch nicht hier auf irgendjemand, der auf USA hier eingeflogen worden ist und euch jetzt als Vorbild vorgesetzt wird, sondern guckt auf euch, guckt auf eure Freunde, guckt auf eure Werte, guckt nicht hier hoch. Und das fand ich ganz gut, weil es hatte dann schon so einen Touch, wie wir himmeln jetzt alle jemand an, der da oben sitzt.
Ja.
Und das hat sie wieder zurückgegeben ins Publikum.
Das finde ich ganz interessant, weil tatsächlich, als ich mir so ein bisschen die Medienberichterstattung zu Chelsea Manning, natürlich sie als Headlinerin der Republika angeschaut hat, ist mir aufgefallen, wie sie wirklich so auch als Superstar beschrieben wurde und dass es auch was Besonderes war. Ich meine, du hast so ein paar persönliche Eindrücke gerade auch vom Beginn geschildert, mit welchen Erwartungen zum Teil das Publikum in die Veranstaltung gegangen ist, was ich interessant fand hinterher, dass so auf dem Hof der Republika das sehr kritisch besprochen wurde, zum Beispiel, dass selbst die Moderatorinnen sie in ihrer Fragestellung vergöttert haben und dass fast eigentlich die interessanteren Fragen hinterher aus dem Publikum kamen. War da was dran und teilst du diese Kritik?
Ich hätte mir auch gewünscht, dass die, wahrscheinlich hätte ich da gesessen, wäre ich wahrscheinlich auch erstmal fasziniert und vor Ehrfurcht erstarrt gewesen. Aber ich kann das nachvollziehen. Also ich kann diese Kritik nachvollziehen. Darum war ich so dankbar, muss ich ehrlich sagen, dass sie das dann eben alles zurück ins Publikum gegeben hat und so dieser Star-Hype sozusagen eben diese Filterblase sofort geplatzt ist. Und das hat mir total gut gefallen.
Deswegen sagen wir auch erstmal Danke, ich glaube, weil wir waren ja alle nicht dabei bei diesem Vortrag von Chelsea Manning. Vera, du bleibst natürlich noch bei uns in unserer Republika-Ausgabe hier bei Was mit Medien. Und Dennis hat ja schon gesagt, er kümmert sich heute um die Filterblasen, das tut er gleich und schafft sie ab. Und was macht er dafür? Er gründet eine neue öffentlich-rechtliche Anstalt. Noch eine, gleich bei uns hier bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Filterblasenmagazin. Sie sind das große Symbol dieser Republika, die Seifenblasen, auf das sie platzen, damit wir endlich die Filterblasen hinter uns lassen können. Die Filterblasen. Das ist ja ein Begriff, der uns, ja, wie selbstverständlich seit einer ganzen Weile eigentlich schon begleitet.
Und was ganz interessant ist auf dieser Digitalkonferenz der Republika hier in Berlin, dieses Nebenher zwischen den Leuten, die diesen Begriff auch weiter einfach nutzen und denen die ganze Sessions dazu halten, dass es Filterblasen schlicht nicht gibt und diesen Begriff sogar für gefährlich halten.
Einer davon ist der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörsken und er hat gestern auf der Republika über den Filter-Clash gesprochen und das ist, ich sag mal, sein Gegenentwurf zum Begriff Filterblase. Dennis Horn hat für uns die Session von Bernhard Pörsken verfolgt. Er ist also einer von denen, die sagen, Filterblasen gibt's nicht?
Ja, vielleicht nicht ganz so kategorisch. Im Grunde sagt er, wenn es so ein Phänomen gibt, dass man sich so einkapselt, dann hat es das irgendwie schon immer gegeben. Also soziale Probleme. Und er sagt, im Grunde ist das, was wir gerade machen, dass wir diese sozialen Probleme verwandeln in technische Manipulationsfantasien und das dann auf die Netzwerke zum Beispiel schieben. Und seine Formulierung war, wir rauben uns dadurch eine Spur des Nachdenkens. Er nennt die Filterblase auch eine Blase der Netztheoretiker, ein Scheuklappenmodell, das uns selbst dann Scheuklappen aufgesetzt hat. Und wie gesagt, er hält die Filterblase sogar für gefährlich.
Stimmt eigentlich das Denkbild der Filterblase? Stimmt es, dass wir algorithmisch determiniert in einen Tunnel der Selbstbestätigung hineingelockt werden, voneinander abgeschottet, Sie und ich und wir alle? Ich behaupte, das Denkbild der Filterblase ist falsch. Es ist empirisch falsch und gesellschaftspolitisch fatal.
So, und dann hat er es eben widerlegt, hat drei Beispiele genannt, warum aus seiner Sicht die Filterblase dieses Modell so eben nicht zutrifft. Erstens, wir können die Alltagserfahrung nicht wegschieben, dass wir nämlich zum Beispiel im Alltag jeden Tag im Netz auf Links treffen, die uns jeweils in ein, er hat es genannt, anderes Wirklichkeitsuniversum befördern. Zweitens, es gibt immer wieder empirische Studien, die für zwei Ergebnisse sorgen. Erstens ist die Informationswirklichkeit, in der wir leben, also die Dinge, auf die wir stoßen, Dinge auf der Straße, Zeitung lesen und so weiter, eine viel heterogenere und vielfältigere. Und zweitens ist die Filterblase auch ein Symptom unseres Informationsverhaltens. Menschen zum Beispiel, die Fake News teilen, Falschmeldungen, Propaganda bei Facebook zum Beispiel, die würden die Widerlegungen durchaus auch wahrnehmen und sehen, aber eben nicht teilen. Und dann drittens sagt er, es gibt die Netzwerktheorie und die widerspricht der Filterblase ebenso. Teil dieser Theorie ist es, je loser eine Verbindung ist, also je weniger man miteinander zu tun hat, desto größer wird der Informationsreichtum, den man von Personen, mit denen man eben selten zu tun hat, überbracht bekommt. Und je genauer man sich kennt, desto geringer die Informationsvielfalt. Also er hat gesagt, so ein altes Paar, die haben sich kaum noch was zu sagen. Und Dinge, die eben, oder Menschen, die selten miteinander zu tun haben, die dann so ein bisschen mehr. Und das ist eben auch Teil der sozialen Netzwerke, also eine große Vielfalt an Freundinnen und Freunden, mit denen wir eigentlich wenig zu tun haben und deswegen ja die Informationsvielfalt höher ist.
So, okay, das habe ich jetzt schon mal verstanden. Und stattdessen gibt es aber nun den Filter Clash. Wie funktioniert der nun?
Ja, er sagt, dass wir im Netz ganz im Gegenteil nicht in unserer Filterblase verbleiben, sondern wenn es die Filterblasen gibt, dass sie im Netz permanent aufeinandertreffen. Und er sagt, das ist neu. Wir haben in der Welt vor dem Internet, vor dem World Wide Web so gelebt, dass wir von diesen anderen Sphären, von diesen anderen Weltbildern, Wertevorstellungen und so weiter, so schnell gar nichts mitbekommen haben. Und jetzt tun wir das im Netz. Wir stoßen eben permanent darauf. Er hat so eine Parabel darauf erzählt, die fand ich ganz interessant. Er sagt, es gibt Studien darüber, warum Menschen an Bord eines Flugzeugs ausflippen. So, die Gründe dafür sind jetzt eigentlich egal. Interessant wird's, wann flippen sie noch ein Stück mehr aus? Und das ist der Fall, wenn ein Flugzeug mehrere Klassen hat. Und sie flippen nochmal mehr aus, wenn die Leute beim Gang in die zweite Klasse durch die erste geschickt werden und dann wissen, wie gut man es haben könnte. Und das ist so ein Beispiel für den Filterclash. Also man,
das ist mir noch nie passiert. Bleib gleich vorne.
Du bleibst natürlich. Ja. Einen schönen Business-Waben. Und man trifft eben dauernd auf diese anderen Filter. Und das sorgt dafür, dass wir mit etwas in Berührung kommen, was wir bisher so nicht kannten, nämlich diesen dauernden Clash, diese dauernde Auseinandersetzung. Er nannte das Transparenz von Differenz und dafür sorgen eben soziale Medien auch.
Ja, aber ich meine, Filterblase heißt ja nicht unbedingt, dass man nicht auch andere Filterblasen wahrnimmt und sich drin bewegen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, Filterblasen beschäftigen uns jetzt ja auch schon in unserer Berichterstattung, in unserer Medienberichterstattung ziemlich lange. Diese Ausführung, ich muss sagen, ich meine, wenn man eine puristische Definition von einer Filterblase nimmt, wenn ich ein bestimmtes Set an Medien habe, die ich regelmäßig konsumiere, also eigentlich schon per Definition kann ich mich aus einer Filterblase gar nicht befreien. Mich hat jetzt die Argumentation, die du da gezeichnet hast, sie ist schlüssig, aber sie hat mich nicht überzeugt.
Ja,
überzeugt sie euch?
Kann sein, möchte ich jetzt nichts von hören.
Ach, komisch.
Nein, also sagen wir so, es ist einfach ein anderer Ansatz, der dem ein bisschen entgegensteht und ich finde, dass durch dieses Gegenmodell jetzt, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Jan Böhmermann hat heute auch in seinem Vortrag gesagt, dieser ganze Streit da drin, diese Trollfabriken und so weiter. Ich klappte das Laptop zu und draußen ist die Welt doch eigentlich schön. Und das fand ich ganz spannend, weil er im Grunde diesen Filterclash, der uns dann aber in dieser digitalen Welt begegnet, so ein bisschen belegt hat bei sich als Effekt. Ich glaube, nichts von diesen ganzen Effekten, über die wir hier sprechen, ist eindeutig und es gibt nur das. Es macht aber eine neue Dimension auf und das fand ich sehr interessant.
Müssen wir denn über Filterblasen diskutieren?
Na, ich finde schon ganz eigentlich den Ansatz ganz gut zu sagen, wenn man sich mal so auf so ein Gedankenbild, wie von Persson da beschrieben, einlässt, dann führt das doch zumindest dazu, dass man sich so einen Begriff, den man eigentlich doch im Alltag auch wie Journalisten quasi unhinterfragt verwenden, nochmal auch durchdenkt. Und das ist doch schon auf jeden Fall etwas, was man regelmäßig mal tun sollte, finde ich. Ja. Oder nicht? Naja. Da kann man jetzt auch fast nichts mehr gegen sagen. Ne? Egal, sagen wir mal, die Filterblase haben wir für einen Moment so gefühlt abgeschafft oder auch noch nicht so ganz. Ist auch egal, wir haken sie jetzt mal kurz ab. Denn wir müssen noch etwas erschaffen quasi. Und das tun wir in Form einer neuen öffentlich-rechtlichen Anstalt. Das ist zumindest das, was Leonhard Dobusch im Grunde vorschlägt. Er ist ein österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, der seit 2016 im ZDF-Fernsehrat sitzt und sich in dieser Funktion sehr mit dem digitalen Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien auseinandersetzt. Was genau fordert der nun?
Im Grunde das, worüber er schon länger spricht, einen zeitgemäßen öffentlich-rechtlichen digitalen Auftrag, einen Auftritt im Netz. Das tut er, indem er erstmal benennt, was Probleme sind, so einige davon. Erstens Kleinstaaterei der Mediatheken. Also wir haben bei den Landesrundfunkanstalten eben die Regionalisierung. Wir haben auch eine Hierarchisierung, die findet sich im Netz wieder. Es gibt zum Beispiel eine Mediathek der ARD und eine von Das Erste. Es gibt dann noch die der Landesrundfunkanstalten und so weiter. Dazu sagt er, schlechte Auffindbarkeit, schlechte Usability, schlechte Teaser, schlechte Bebilderung. Die ARD allein habe 12 Mediatheken. Und das ist für ihn in der digitalen Welt, wo das ja alles zusammenfließt, schon mal ein Problem. Zweitens dann benennt er auch als Problem der negative Diskurs über die Plattform. Also wir haben gerade schon über diesen Begriff der Filterblase gesprochen. Es gibt den Diskurs über Fragmentierung, darüber, dass diese Plattformen nicht offen seien auch. Also die ganze Geschichte mit Facebook hat zu sehr unter Kontrolle als Gatekeeper, welche Inhalte durchkommen, welche nicht. Da sagt er, oder stellt es zumindest ein bisschen in Frage und differenziert, er sagt, in gewisser Hinsicht haben diese Plattformen auch neue, offene Räume ermöglicht. Er hat ein problematisches Beispiel benannt mit Pegida, das als Facebook-Gruppe begonnen hat, gefördert durch Algorithmen. Also eine neue Offenheit für Dinge, die vorher im medialen System, das wir vor dem Netz hatten oder vor dem Social Web, rausgefiltert wurden. Er nennt YouTube als Beispiel für einen sicheren Hafen für Remix-Kultur. Ja, also man könnte all diese neu zusammengemischten, mit Urheberrechten versehenen Inhalte dort auch abmahnen, aber es passiere nicht so häufig, wie es passieren könnte. Also auch da eine neue Offenheit, und er nennt als aktuelles Beispiel aus den öffentlich-rechtlichen Medien auch Funk und hat an dieser Stelle ganz kurz den Rundfunkstaatsvertrag zitiert und die Beauftragung für das junge Angebot von ARD und ZDF.
Die Verweildauer der Inhalte des Jugendangebots ist so zu bemessen, dass sie die Lebenswirklichkeit und die Interessen junger Menschen abbilden und die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der jeweils zur Zielgruppe gehörenden Generation erfüllen. Ich stelle mir da die Frage, warum darf sich nur das Jugendangebot an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientieren?
Also eine kleine Spitze, und im Grunde sagt er, dass da die bestehenden Beauftragungen für ARD und ZDF eben nicht weit genug gehen und eigentlich auch Plattformen einschließen müssten. Und stellt sich dann aber die Frage, ob ein öffentlich-rechtliches Angebot ausschließlich den Regeln dieser Plattformen unterworfen sein sollte und ob der Fokus da so richtig liegt. Er hat die Wikipedia als Beispiel genannt und hat dann die Wikipedia neben die ZDF-Mediathek gestellt und dann so diesen Vergleich aufgemacht. Die Wikipedia hat viel Text, aber wenig Bewegtbild. Das ZDF hat viel Bewegtbild, aber wenig Text. Warum geht man, sagt er dauernd, zu Facebook, warum geht man nicht in so ein gemeinnütziges Ding wie die Wikipedia und stellt Inhalte eben auch dort online? Das ist aus seiner Sicht ein Traumpaar.
Und was ist dann konkret sein Vorschlag?
Ja, er fordert mehrere Dinge. Einmal mehr Kooperation mit nicht kommerziellen Anbietern, wie jetzt eben die Wikipedia. Er fordert, niederschwellige publizistische Anbieter zu fördern, so wie es Facebook und YouTube tun, also jedem eine Stimme zu geben, Uploads zu ermöglichen im Grunde. Freie Lizenzen für öffentlich-rechtliche Inhalte, auch die Finanzierung von Gemeinwohl im digitalen Raum, also selbst auch solche Ideen wie, um jetzt mal groß zu denken, die Wikipedia selbst zu fördern. Und er sagt, für diese Aufgaben, die er da benennt, da wären die bestehenden Landesrundfunkanstalten eigentlich heillos überfordert.
Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Weil im Rahmen der bestehenden Anstalten und im Rahmen der bestehenden Routinen und Strukturen es einfach eine völlige Überforderung wäre zu sagen, ihr macht jetzt dieses ganze lineare Zeug, das ihr da macht und das ihr seit 40, 50 Jahren macht, und zusätzlich baut ihr noch das alles hier auf, woran es fehlt.
So, und jetzt kommt seine Forderung, ein neuer öffentlich-rechtlicher Akteur. Den nennt er die Internetintendanz. Wir könnten auch sagen, irgendwie eine digitale Anstalt. Er sagt nur, es sollte nicht die Generalversammlung der Mediathekentwickler sein, sondern irgendjemand, der gewählt wird und dann aber auch machen darf und eben verantwortlich ist. Er sagt, gewählt vielleicht durch eine Vollversammlung aller Rundfunk- und Fernsehräte. Er würde dieser neuen Anstalt, nenne ich sie jetzt mal, 2,5% aus dem Rundfunkbeitrag geben. Das wären dann 200 Millionen Euro, um das mal in Verhältnisse zu setzen. Das wäre 5-mal Funk. Und für Funk habe man einen Spartenkanal eingestellt, und Dobisch sagt, von denen gäbe es ja noch eine Menge. So, und wie soll das aufgebaut sein? Dann in der Aufsicht zum Beispiel mit einem, sagt er, schlanken Aufsichtsrat. Das wäre ein neuer Rundfunkrat, ein Digitalrat vielleicht, mit einem Drittel Rundfunkschöffen, also zufällig ausgewählten Bürgerinnen oder Bürgern aus Deutschland, die da mit drin sitzen sollten. Er fordert eine eigene Plattform, eine öffentlich-rechtliche Plattform, Open Source, personalisierbar und social, also mit der Möglichkeit, diese Inhalte dann auch zu teilen, weiter zu verbreiten oder untereinander auch in Kontakt zu treten, also auch zu einer Kommunikationsplattform eben zu werden. Und interessant war, was er dann zu den Inhalten einer solchen Plattform gesagt hat. Er würde dieser neuen Anstalt dann nicht die Produktion auferlegen, sondern er würde sie beauftragen lassen, also Produktionsfirmen damit stärken, kuratieren lassen. Er sagt, es gibt ja auch öffentlich-rechtliche Inhalte, die bisher zu schlecht gefunden würden, nicht bereitgestellt würden, weil rechtliche Hürden da im Weg sind oder gar nicht auf die Plattformen hin entwickelt würden. Ja, und dann eben Innovationsförderung auch als eine Aufgabe einer solchen Anstalt.
Jetzt ist das ja eine große Vision, die sich schon, wie du das beschreibst, in Teilen ziemlich konkret anhört. Ist das aber trotzdem, gilt er da so ein bisschen als der spinnerte Österreicher oder ist das etwas, was wirklich auch Realität werden könnte? Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich war das
Feedback auf der Republika, ja, auf seine Themen.
Also durchaus positiv. Vor allem immer dann, wenn er so ein bisschen suffisant den digitalen Status von ARD und ZDF angesprochen hat, dann gab es so ein bisschen Szenenapplaus, den wir ja gerade auch gehört haben. Ich fand das Feedback positiv. Es ist auch so, dass er zum Teil Debatten darüber erwähnt hat, die es schon gibt, auch unter verschiedenen Fernsehräten. Und man muss halt gleichzeitig sagen, dass es ja eine Beauftragung in einer recht weitsichtigen Form schon gibt, nämlich mit Funk, dem jungen Angebot. Das ist ja rein digital, da hat man eben schon nach vorne geblickt und im Grunde sagt er das jetzt konsequent sehr viel weitergedacht.
Endlich gibt es dann den Nerd Deutschen Rundfunk.
Ah, das hat lange dran gefeilt, glaube ich.
Schlecht geklaut.
Es ist, glaube ich, aber nicht das einzige Medienthema auf der Republika in diesem Jahr gewesen. Daniel, du warst für uns auch noch dort unterwegs und hast quasi mal so aus der Perspektive, was nehmen Medienschaffende eigentlich mit, von der Republika 2018 mal rumgefragt. Und was dabei rausgekommen ist und natürlich noch viel mehr, das hören wir gleich hier bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das grüne Medienmagazin. Daniel, bevor wir darüber reden, was Medienmacher von der Republika mitgenommen haben, lass uns doch nochmal über den Aufreger der Republika sprechen.
Ja.
Die Guerilla-Aktion der Bundeswehr hatten wir ja auch schon in der ersten, zweiten Meinung. Was bleibt da jetzt am Ende hängen?
Ja, da hatten wir ja schon so ein bisschen die Meinung der Kritiker. Ja, Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat mir in der ersten Meinung gehört, die den Organisatoren der Republika einiges mit auf den Dach gegeben hat. Aber ich muss sagen, das war schon echt eine Überraschung, als da gestern die ersten Besucher am Mittwochmorgen in Scharen auf das Gelände in Berlin strömten und auf einmal da so Bundeswehr Soldaten in ihrer Uniform standen und das Ganze flankierten Flyer verteilt haben und dann so ein Lastwagen stand mit einem riesigen Plakat, wo man schon merkte, okay, mit der Botschaft wollen sie den Republikamachern ordentlich ein bisschen ans Bein pinkeln und auf ihr Auftrittsverbot bei der Republika aufmerksam machen. Mhm. Die Veranstalter haben nämlich keinen Stand der Bundeswehr genehmigt, weil sie keine Rekrutierung auf dem Gelände wollten und mit dieser Guerilla-Aktion konterte die Bundeswehr vor den Toren der Republika und haben sie auch im Netz gemacht und das geteilte Echo folgte prompt, haben wir gerade ja schon in der ersten, zweiten Meinung gehört. Was die Bundeswehr da so ein bisschen verschwieg, war, dass es schon ein Angebot gab, dass zum Beispiel sie auf den Podien der Republika sprechen konnten, allerdings jetzt nicht in Uniform. Ich habe Republika-Gründer Markus Becker da gefragt, was von diesem Aufreger bei ihm hängen bleibt.
Wir finden es ein bisschen befremdlich, dass die Bundeswehr eine Desinformationskampagne führt. Sie hatte letztes Jahr wegen einem Dialog angefragt, stellte sich aber was anderes unter einem Dialog vor als wir. Sie wollten hier lediglich für ihre Militarisierung des Netzes Strategie Rekruten werben. Wir haben ihnen erklärt, unter einem Dialog stellen wir uns vor, mit den politisch Verantwortlichen für diese Strategie auf Augenhöhe zu diskutieren. Das konnte leider niemand im Verteidigungsministerium wahrnehmen. Dieses Jahr wollte man dann wieder unbedingt ihren Rekrutierungsstand haben. Da haben wir gesagt, nein, das lehnen wir weiterhin ab. Wir halten die Strategie aus ethischen und politischen Fragen für fragwürdig. Und wir wollen auch keine Uniformen auf diesem Gelände haben, die für diese Strategie werben, weil das die Atmosphäre auf unserer privaten Veranstaltung gefährden würde. Immerhin sind ja viele Besucherinnen und Besucher, die sich wohlfühlen wollen. Und viele Besucher, die sich nicht wohlfühlen, wenn hier Uniformen sind, die für eine fragwürdige politische Strategie Rekruten werben wollen.
Wie wirkt denn das, dass das jetzt nochmal so eine geplante Online- und Offline-Aktion war?
Ich finde es befremdlich, dass die Bundeswehr Desinformationsstrategien im Inland gegen eine private Veranstaltung, wo sich die digitale Zivilgesellschaft trifft, fährt und ihre sozialen Medien Kontaktstellen dafür nutzt, die von unseren Steuergeldern bezahlt werden. Das hätte ich nicht in unserem Rechtsstaat für möglich gehalten. Das wirft viele verfassungsrechtliche Fragestellungen auf, die wir im Nachhinein der Veranstaltung dann mal genauer untersuchen werden.
Dann lass uns noch kurz zum Schluss bei der Veranstaltung bleiben. Gerade über das Motto Pop, was ist da so eure Hoffnung, was dann vielleicht auch über die Republika-Grenzen hinaus bei der Bevölkerung ankommt?
Wir diskutieren ja viel über Mechanismen von neuen Öffentlichkeiten, die Populismus auch befördern. Und wir versuchen, viele unserer Besucherinnen und Besucher zu ermächtigen, sich diesem Populismus in unserer Gesellschaft entgegenzustellen und gemeinsam mit uns eine lebenswerte digitale Gesellschaft zu schaffen.
Ja, ich habe mich so gefragt mit dem Populismus und ich weiß nicht, wie ihr das seht, so in der Reaktion rund um die Bundeswehr, die ganze Aufregung. Also sie schienen, die Republikamacher, ganz schön angefressen zu sein. Haben sie sich da vielleicht von der Bundeswehr ein bisschen ausnutzen lassen?
Ausnutzen weiß ich nicht, aber man kann wahrscheinlich festhalten, dass die Bundeswehr aus ihrer Sicht das ganz geschickt gemacht hat, oder?
Ich würde auch sagen, also geschickt war das in jedem Fall. Bei diesem Rekrutierungswagen, der dann vor der Station hier in Berlin stand, habe ich mir gedacht, kann man das so spontan schaffen oder muss sowas nicht auch von langer Hand vorbereitet sein?
Geplant. Also wenn du dir auch das anguckst, wie sie im Netz gearbeitet haben.
Also das fand ich...
Und wenn man das Beschaffungswesen, wenn man dem glaubt, was man in den Nachrichten über das Beschaffungswesen der Bundeswehr hört, kann das nur von langer Hand geplant worden sein.
Also das fand ich auf jeden Fall einen interessanten Punkt. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, dass es Argumente gibt, die ich da tatsächlich valide finde. Also wenn man eine Veranstaltung, gerade in diesem Jahr, also in anderen Jahren konnten wir vielleicht darüber nochmal diskutieren, eine Veranstaltung startet, in der es darum geht, Filterblasen platzen zu lassen, dann spielt man ja auch mit Irritationen. Und wie sehr will man dann Irritationen bei den Benutzern dann gleichzeitig ausschließen? Also ich finde schon, dass das nochmal eine Überlegung wert ist. Markus Beckedahl hat es gerade eine private Veranstaltung genannt. Je größer eine solche Konferenz wird, die sich auf die Fahnen schreibt, eine Gesellschaftskonferenz zu sein, desto schwieriger halte ich es für einen privaten Veranstalter, da die alleinige Deutungshoheit behalten zu wollen. Das heißt, dass da jetzt eine breitere Debatte in Gang getreten worden ist, das zeigt auch, dass die Republika durchaus eine breitere Relevanz auch bekommen hat und dann sich solchen Fragen auch stellen muss, aus meiner Sicht.
Vera, ist das das Thema, hast du das Gefühl gehabt, dass das jetzt ein zu großer Aufreger ist? Oder tat das der Republika vielleicht auch mal ganz gut, dass der so ein bisschen im Spiegel vorgehalten wurde?
Ich glaube, es hat mal ganz gut getan. Wobei ich sagen muss, in meiner Filterblase hat es jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Ich habe das natürlich auf Twitter verfolgt und in den Medien. Aber auf der Konferenz selber, fand ich, ist es dann für mich zurückgetreten.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Dann lass uns doch mal jetzt mal nicht mehr über die Bundeswehr reden, für heute jedenfalls. Daniel, was konnten denn alle, die ja auch was mit Medien machen, von der Republika sonst noch so mitnehmen?
Ja, ich habe dazu auch ein paar Medienschaffende befragt. Angefangen mal erstmal bei Vera Lisakowski. Sie ist die Leiterin des Grimme Online Awards und ich glaube, ihr dürfte der Vortrag von Sascha Lobo im Kopf geblieben sein. Oder zumindest auch relativ ähnliche Vorträge, weil so der Grundtenor aus seinem Vortrag auch bei anderen Veranstaltungen auch immer durchschien. Normalerweise in den letzten Jahren war er immer so ein bisschen der launische Klassensprecher. Gestern gab es von ihm aber einen sehr politischen Vortrag. Lobo mahnte, dass die digitale Szene unbequeme Probleme nicht ignorieren dürfe, weil das könne am Ende dazu führen, dass in weiten Teilen oder weiteren Teilen Europas autoritäre Gesellschaftsstrukturen an Bedeutung gewinnen. Und da hat er so ein Zitat gesagt, das Gegenteil von rechtsextrem ist nicht linksextrem, sondern nicht extrem. Und das passt auch ein bisschen dazu, was Vera Lisakowski dann auch mit nach Hause nimmt.
Länger darüber nachdenken werde ich wahrscheinlich darüber, dass wir uns doch alle noch mehr engagieren müssen für ein gutes Internet und vielleicht auch gegen Hate Speech, aber auf jeden Fall dafür, dass wir dieses Internet ein bisschen voranbringen. Das habe ich jetzt tatsächlich in mehreren Gesprächen, Diskussionen und Panels hier gehört.
Wie bringt dich die Republika denn so als Medienmacherin weiter?
Also für mich ist es hauptsächlich das Netzwerken, hier Leute wiederzusehen und Gedanken aufzufrischen in den Veranstaltungen, in den Panels hier.
Insgesamt hatte ich den Eindruck, gab es weniger Technik-Euphorie, nicht nur bei den gesellschaftlichen Themen, sondern auch bei den Medienthemen. Und das sagte mir auch Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online, und das hier nahm er mit.
Ach, es war eine Diskussion über Innovation, nicht die erste, die ich erlebe. Und die letzten 10 Jahre haben wir damit verbracht zu überlegen, was wir jetzt noch für eine tolle neue digitale Türklinke anschrauben, damit die Leser auch ja bei uns bleiben. Um jetzt nach 10 Jahren bei uns selber anzukommen, festzustellen, dass gerade in diesen Zeiten Journalismus die heißeste Ware ist, die wir anzubieten haben, und gar nicht Snapchat. Die Leute... Und wir wachsen und viele andere auch. Also wenn man sich zum Beispiel die New York Times oder Washington Post anguckt, mit denen ich uns jetzt niemals vergleichen wollte, aber wenn man dieses Wachstum sich anguckt, die wachsen nicht, weil sie so ein neues, tolles, digitales Feature raushauen jeden Tag, sondern weil die Leute einen Bedarf haben, Wahrheit zu kaufen.
Musst du das nicht auch ein bisschen von Amts wegen sagen?
Es funktioniert aber, es tut mir leid. Du musst dich mal mit den Zahlen beschäftigen. Medien, die sich große Mühe geben, guten Journalismus zu machen, gewinnen gerade in vielen Ländern, auch in Deutschland, Marktanteile.
Also, Inhalte sind der neue Star, auch nicht nur bei Zeit Online und anderen Medien, auch auf öffentlich-rechtlicher Seite. Das hat mir Gudrun Riedel gesagt. Sie ist die stellvertretende Redaktionsleiterin bei BR24.
Ja, es ist immer ganz witzig. Das letzte Mal war auch uns als BR24 360 Grad wichtig. Da kam jetzt wieder das Echo, ja, das geht ja alles nicht um 360 und die ganzen Gadgets, sondern um den Newskern im Nachrichtengeschäft und wirklich die Storys. Und dem kann man nur aus vollem Herzen ja sagen. Es geht um die Geschichten, es geht um die Ereignisse, es geht um deren Bewertung und es geht darum, die möglichst ohne Barriere zu den Menschen auch zu bringen. Und das ist eine Riesenaufgabe täglich. Und da konnte man sich viele, viele Eindrücke holen.
Was mir aufgefallen ist, dass auf der Republika ja mittlerweile der Aspekt Medien immer wichtiger ist. Auch gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich gibt es hier viele unterschiedliche Anstalten, die hier präsent sind. Findet da auch ein guter Austausch untereinander statt?
Das ist ein Punkt, wo wir uns immer treffen, wo wir uns wirklich auch austauschen, wo ich aber auch gemerkt habe, dass die Kritik, die berechtigt und oft sehr fruchtbar auch an die Öffentlich-Rechtlichen herangetragen wird, dass die etwas schwächer geworden ist, war mein Eindruck so. Dass viel mehr Verständnis auch für manche Erklärungen, die auf der Bühne erfolgt ist, da war.
Medien schaffen, die vielleicht noch nicht hier waren, vielleicht überlegen, ob mal hier im nächsten Jahr hinzukommen. Worauf können die sich hier einstellen? Worauf könnten sie, oder wie könnte sie vielleicht so ihre Arbeit profitieren?
Ich würde mir diese Messe nicht wahnsinnig vollstopfen. Ich würde mir viel, viel Zeit nehmen, um hier auf dem Affenfelsen zu sitzen, also der Gruppierung, wo man sein Handy aufladen kann. Aus den Begegnungen kommt tatsächlich, auch für mich ist es immer wieder so, sehr viel. Ich lerne neue Menschen kennen, deren Eindrücke. Ich gucke mir dann die Events, die ich verpasst habe oder nur halb mitbekommen habe, daheim auch tatsächlich nochmal an und schaue sie auf diese Kernsätze durch, die mir auch im direkten Gespräch empfohlen wurden. Es ist eine sehr kommunikative Sache hier.
Ja, das ist eine gute Idee. Wir sollten gleich auch nochmal so ein paar Tipps austauschen, was man sich später auf YouTube, wenn die Videos da sind, angucken sollte, weil ich glaube, diesmal wurden alle, also die 9 größten Bühnen wurde komplett auch für YouTube mitproduziert. Auf jeden Fall, das Thema öffentlich-rechtliche Diskussion bleibt mir auch ins Gedächtnis. Die RBB-Intendantin Schlesinger, die bleibt mit dem Satz in Erinnerung, was wir brauchen, ist ein bisschen Liebe. Und sie schob auch noch ein bisschen später zu, ein neues Telemediengesetz würde auch helfen. Hm. Und sie hat auch so ein bisschen das gesagt, was gerade so alle öffentlich-rechtliche Intendanten gerne auf Podien sagen, dass wenn jetzt weiter gespart werden muss, das nur zulasten des Programms ging. Interessant fand ich auch, dass das ZDF so richtig ans Eingemachte ging. Der Intendant Thomas Bellut lud zu der Frage oder zu einer Diskussion ein mit dem Titel »Brauchen wir das ZDF noch?« Und das fand ich bemerkenswert, wenn man mal so ein bisschen im Publikum geschaut hatte. Nicht nur viele Verlagskollegen waren dort, auch viele öffentlich-rechtliche Kollegen. Der WDR hat zum Beispiel alle seine Volontäre geschickt. Wir hatten ja auch ein eigenes Studio mit vor Ort. Das heißt, haben da auch viel Programm für euch gemacht, auch die anderen Kollegen aus der Deutschlandfunkfamilie. Das fand ich so schon interessant.
Vielleicht mal Frage auch an Vera und Dennis. Wie nehmt ihr die ganze Diskussion, die öffentlich-rechtliche Diskussion wahr?
Also meine Wahrnehmung auf der Republika über die Diskussion im Öffentlich-Rechtlichen war zumindest, dass wir diese medienpolitische Debatte ganz so krass in diesem Jahr da gar nicht hatten. Zumindest in meiner Wahrnehmung oder in den Sessions, die ich besucht habe. Das ist ja immer noch mal so ein bisschen so eine eigene Filterblase, die man sich...
Versuchst es zu vermeiden,
ich
schaffst
hab's,
es nicht.
Gesagt, die man sich auf der Republika damit so bildet. Und ich bin dieser Debatte, dieser medienpolitischen Debatte in diesem Jahr gar nicht so häufig begegnet, sondern es war ein bisschen mehr, zumindest bei den Sessions, auf denen ich war, ein Blick nach vorne. Ich weiß nicht, Vera, wie hast du das erlebt, die Debatte um die öffentlich-rechtlichen Medien jetzt auf der Republika?
Ich war da ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt nur verfolgt, was ihr dazu gesagt habt. Ich habe ein paar Gedanken dazu, aber was mir gut gefallen hat nach dem, was ich von euch jetzt eben gehört habe, ist, dass es, finde ich, mehr nach vorn, konstruktiver nach vorn gedacht wird, dass man konkrete Vorschläge macht. Also Lena Dobusch, auch wenn ich nicht allem zustimmen möchte, aber dass man konkrete Vorschläge macht, an denen man sich abarbeiten kann. Und das, finde ich, ist schon eine neue Qualität.
Vera, du hast... Also Dennis.
Ja, vielleicht ein kurzes kritisches Moment an der Stelle. Wir haben auf der Republika dieses Partnersystem und auf der Media Convention und es gab viele Stände der öffentlich-rechtlichen Medien und ich fand zumindest kritisch zu sehen, dass das auch das Programm beeinflusst hat auf inhaltlicher Seite. Und mir haben tatsächlich Stimmen des privaten Rundfunks stark gefehlt. Ich habe heute ein Panel gesehen, da ging es um neue News-Formate und dann saß dort Jochen Wegner, Zeit Online, den wir gerade auch gehört haben. Das ist ein dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch eher verbundenes Medium. Was ist mit den anderen? Da hätte mich doch ein bisschen mehr Auseinandersetzung, wo wir auch wieder über Filterblasen platzen lassen sprechen, eigentlich schon interessiert.
Und Vera, du hast noch was anderes vermisst,
ja,
ne?
Ich habe noch was anderes vermisst. Ihr habt ja schon viel über die Bundeswehr als Störer, sage ich jetzt mal, gesprochen, die ja so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. Mir hat irgendwie noch ein richtiger anderer Störer gefehlt, der das vielleicht noch ein bisschen aufgemischt hätte. Zum Beispiel Jewgeni Morozow hätte ich ganz gerne dort gesehen. Der hat witzigerweise zwar nicht mit Bezug auf die Republika, aber zumindest zeitlich synchron getwittert, gibt es eine Crowd, also eine Menschenansammlung, die politisch und ideologisch mehr verwirrt ist als digitale Internetaktivisten. Und das fand ich ganz interessant, weil ich hatte vor 2 Wochen oder so mit ihm ein Interview geführt und er hat ja so die These, dass das Ende der Kostenlosdienste in Sicht ist, weil Google und Facebook jetzt alle Daten von uns haben, um damit künstliche Intelligenzdienste zu schaffen, die sie verkaufen und dass wir in Zukunft bald eben wirklich bezahlen werden müssen für diese Dienste. Also er dreht es alles immer weiter und dieses Querschießen von ihm, also dieses nicht alles heile Welt, also dass wir uns einig sind, sondern das Querschießen von ihm, das habe ich hier so ein bisschen vermisst. Also das hätte ich mir gut vorstellen können, dass da jemand so dazwischen schießt.
Jetzt haben wir ja gar nicht die ganze Zeit hier so viel Platz auf in diesem schönen Radio, um die ganze Republika hier abzubilden. Aber was müssten wir uns im Nachhinein noch bei YouTube angucken oder was guckt ihr euch möglicherweise morgen auch noch an? Was könnt ihr empfehlen?
Also ich glaube tatsächlich, der Vortrag von Sascha Lobo, der lohnt sich nochmal anzugucken. Das ist eine gute Standortbestimmung, das wäre mein Tipp.
Ich würde tatsächlich den kompletten Vortrag von Bernhard Pörksen empfehlen, so sehr man da jetzt auch nochmal darüber debattieren kann, wie stimmig das ist oder nicht. Und Dana Boyd, die gesprochen hat, auch in der Opening Keynote nochmal so über die Probleme im digitalen Raum und in der Debatte. Das war so ein Durchhecheln in schnellem Amerikanisch, aber sehr interessant und sehr an diese Framing-Debatte aus dem letzten Jahr angeschlossen.
Und ich würde mir auf jeden Fall den Vortrag von Lena Dobusch anhören, nach all dem, was ich hier mitbekommen habe, weil ich es, wie gesagt, toll finde, dass jemand konkret, also mit konkreten Vorschlägen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk heraus, er ist ja im ZDF-Fernsehrat, eben was erzählt hat.
Vera Linz, herzlichen Dank. Dennis Horn, herzlichen Dank. Das waren unsere Eindrücke hier in eine Stunde was mit Medien. Die Stunde ist gerast, Herr
Ja, aber
Pläne,
Wahnsinn,
oder?
Aber Wahnsinn.
Meine Güte, aber ich bin mir eins sicher, die nächste Republika kommt bestimmt. Die Daten haben die auch schon bekannt gegeben für 2019. Also dann können wir das gerne nochmal an dieser Runde fortsetzen. Wir freuen uns schon auf die Ausgabe in der kommenden Woche. Dann gibt es wieder eine Stunde was mit Medien ab Donnerstags 20 Uhr live und rund um die Uhr als Podcast. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.